Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. In der heutigen Episode, der vierten von fünf zum Thema Longevity, geht es um den unsichtbaren Longevity-Killer. Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Und heute ist Episode 4 von unserem Fünfteiler dran zum Thema Longevity. Und wie eingangs schon gesagt, heute geht es um die unsichtbaren Longevity-Killer. Jawohl. Und zwar, worüber reden wir, was gibt es und so weiter und so fort. Stell dir einfach vor, was wäre, wenn ich dir sage, dass es eine Sache gibt, die dein Krebsrisiko verdoppelt, dein Alzheimer-Risiko verdreifacht und dein Herz-Kreislauf-Risiko vervierfacht. Und die meisten Menschen tun es jeden Tag. Was ist das? Jawohl, es ist zu wenig Schlaf. Genau, darum soll es heute gehen. Weniger als 6 Stunden Schlaf pro Nacht ist mit massiv erhöhten Gesundheitsrisiken verbunden. Und trotzdem behandeln die meisten Menschen Schlaf wie einen Luxus, nicht wie eine Notwendigkeit. Also, was haben wir bisher alles besprochen oder was habe ich besprochen? Was hast du bisher mitgenommen? Aus Episode 1 waren die Grundlagen des Alterns, Episode 2 war die Ernährung für Langlebigkeit und Episode 3 ist Bewegung und Training gewesen. Und heute geht es um die unsichtbaren Faktoren, nämlich Schlaf, Stress und Hormone. Also, worum geht's? Was erwartet dich? Wie immer, kleiner Überblick hier kurz, warum Schlaf deine Regeneration Superpower ist. Die 4 Schlafphasen, damit du das auch mal so ein bisschen besser genauer kennenlernst. Chronischer Stress als Longevity-Killer. Hormone natürlich optimieren. Und praktisch Tools für besseren Schlaf. Ich möchte, dass du nach dieser Episode wieder schläfst wie ein Baby. Es ist keine Esoterik hier, keine Wunderpillen, wissenschaftlich fundierte Fakten. In diesem Sinne, Rock'n'Roll. Okay, also, warum ist Schlaf essentiell für Longevity? Schlaf ist nicht verhandelbar. Du kannst nicht Schlaf nachholen, am Wochenende oder sonst wo. Chronischer Schlafmangel ist kumulativ und hat massive Konsequenzen. Also, vertrau mir, wenn ich dir sage, dass richtig müde brutal ist. Denk dran, oder vielleicht weißt du es noch nicht, bin 3-mal das Race Across America gefahren. Ein Radrennen von der Westküste Amerikas zur Ostküste Amerikas. Dazwischen liegen ungefähr 5000 Kilometer. Ich bin 5000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und hatte dafür maximal 12 Tage Zeit. So, jetzt bin ich nicht in 12 Tagen gefahren, sondern ein bisschen schneller. Aber worum geht es? Es geht darum, dass ich in diesem Rennen 45 Minuten pro Nacht geschlafen habe, ab der zweiten Nacht. Die erste bin ich durchgefahren. 45 Minuten pro Nacht und tagsüber zwischen 5 und 15 Minuten mal so Powernaps. Das war alles. Das heißt, ich kam irgendwie so, sagen wir mal ganz grob, auf 1 Stunde Schlaf pro Tag, pro 24 Stunden. Die restliche Zeit saß ich im Sattel und habe in die Pedale getreten. Ja, und du kannst dir sicher sein, dass ich extrem Schlafmangel hatte. Das kann ich nie wieder nachholen. Das ist weg. Das ist einfach gesundheitlich mal kurz was weg. Aber ich kann dir sicher sein, oder du kannst dir sicher sein, oder ich kann dir mit Sicherheit sagen, das ist nicht das Schlimmste in meinem Leben bezüglich Longevity-Killer. Aber zurück zu der Wissenschaft. Es gibt ein paar Studien zum Schlaf und da gibt's eine Meta-Analyse mit über 1,5 Millionen Teilnehmern. Nochmal 1,5 Millionen Teilnehmer. Weniger als 6 Stunden Schlaf bedeutet 12% höheres Sterberisiko. Mehr als 9 Stunden Schlaf, 30% höheres Sterberisiko. So, das sind nämlich oft so Marker für Krankheit. Also optimal sind zwischen 7 und 8 Stunden. Also, ich habe hier noch weitere Studien, aber ich lasse die mal alle weg. Ich will dich nicht zu sehr mit Studien zuballern hier im Podcast. Merk dir einfach, zu wenig Schlaf ist Kacke, zu viel Schlaf ist aber auch Kacke. Also die Mitte, so ungefähr 7-8 Stunden. So, was passiert bei Schlafmangel? Wir haben akute Effekte nach einer Nacht mit weniger als 6 Stunden. Du hast reduziert Glukosetoleranz, du hast einen erhöhten Cortisolspiegel, du hast reduzierte Reaktionszeit, du hast einen erhöhten Appetit, besonders auf Zucker oder Fette, und reduzierte Immunfunktion. So, und jetzt Achtung, eine Nacht mit nur 4 Stunden Schlaf reduziert die Aktivität natürlicher Killerzellen um 70%. So, ich habe jetzt schon die zweite Nacht mit 4 Stunden hinter mir, also da ist ordentlich was los. Dann gibt es natürlich auch die chronischen Effekte bei dauerhaftem Schlafmangel, ne? Der erhöhtes Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Alzheimer, Krebsrisiko, Zellalterung, kürzere Telomere. Telomere waren die Plastikkappen auf den Schnürsenkel, wenn du dich aus der letzten Episode noch erinnerst, und natürlich auch die Gewichtszunahme. Also chronischer Schlafmangel war mit biologisch 5 bis 7 Jahre älteren Telomeren verbunden. Wenn du chronisch Schlafmangel hast, dann hast du etwa 5 bis 7 Jahre ältere Telomere. Also das ist echt Kacke. Deshalb sage ich immer wieder, Schlaf ist nicht verhandelbar. Deshalb gibt es das Just Fight for Life Konzept, welches ich selbst erfunden habe und entwickelt habe, was basiert auf Bewegung, Ernährung, Regeneration, Mindset und Strategie. Nicht umsonst habe ich Regeneration da drin, und das ist ganz wichtig. Jeder Profisportler weiß, in der Pause wirst du besser. So, ich komme weiter zum Schlaf und Gehirn. Während du schläfst, reinigt dein Gehirn sich selbst. Quasi mal so ein Durchputzen. Er spült Abfallprodukte aus, und ja, das mit Alzheimer in Verbindung steht, das Beta-Amyloid und all diese Dinge werden einfach ausgespült. Das heißt, es ist wichtig, es ist wirklich wichtig. Während des Schlafs vergrößern sich deine Zwischenräume zwischen den Gehirnzellen um 60%, was erst quasi diese Reinigung ermöglicht. Also das ist einfach essentiell, dass du ausreichend schläfst. Menschen, die im mittleren Alter 50 bis 60 weniger als 6 Stunden schliefen, hatten ein 30% höheres Demenzrisiko 25 Jahre später. Also nochmal, dieses Longevity, diese 5 Episodenreihe, die ich hier raushaue, sage ich jetzt mal so, ne? Hier geht's echt nicht darum, und geil auszusehen. Hier geht's darum, dass du von mir handfeste, praktische Tipps an die Hand bekommst, dass du die Chance hast, länger zu leben und aktiv lange zu leben. Du erinnerst dich mit diesem, wie viele aktive Jahre hast du und wie viele Jahre überhaupt. Dass dieses Gap so klein wie möglich ist und die Gesamtzahl so groß wie möglich. Okay, also, ohne ausreichend Schlaf verlierst du Muskeln statt Fett, selbst bei gleichbleibender Kalorienzufuhr. Dann gibt es jetzt die klassischen 4 Phasen. Also ein kompletter Zyklus dauert etwa so 90 Minuten. Pro Nacht durchläufst du also 4 bis 6 Zyklen. Phase 1 ist so dein Leichtschlaf, ne? Der hat irgendwie so, du bist leicht aufzuwecken, die Muskelentspannung beginnt, ja, ist in diesem drin. Das sind so 5 bis 10% deiner Nacht. Dann gibt es die Leichtschlafphase N2, also Phase 2. Das sind schon 45-50% deiner Nacht, also schon die Hälfte. Die Herzfrequenz und Körpertemperatur, das sinkt. Und die Schlafspindeln, die sind wichtig fürs Lernen. Also die sind die kurzen Gehirnwellenburst. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Meine Oma hat immer gesagt, du lest dir es abends nochmal durch und legst unters Bett. Das ist hier für diese für diese Phase 2 quasi gedacht, ja, dass du das Ganze quasi da, sagen wir mal, mit abspeicherst. Dann kommt die Phase 3, das ist der Tiefschlaf. Der ist eher so in der ersten Hälfte deiner Nacht. Das sind so 15-25% pro Nacht. Du bist schwer aufzuwecken. Das war echt brutal bei diesem Radrennen, wenn sie mich in dieser Phase geweckt haben. Deine körperliche Regeneration ist da gerade am Gange, Wachstumshormonausschüttung, Immunsystem wird gestärkt, All diese Sachen, das findet auch das Lernen nochmal, das findet dieses Vertiefen oder das Vertiefen des Gelernten findet auch in der Phase 3 statt. Dann kommt die REM-Schlafphase, das ist die Repetition Eye Movement Phase. Das bedeutet, wenn du die Leute beobachtest und auf die Augen guckst, dann siehst du, wie die Augen so unter den Augenlidern hin und her jagen. Deshalb heißt es Rapid Eye Movement. Das sind auch so ungefähr 20-25% der Nacht, aber mehr in der zweiten Nachthälfte. Die Träume sind intensiv und lebhafter. Du hast eine emotionale Verarbeitung und die Kreativität und die Problemlösung findet dort eher statt. Und da hast du das Interessante auch, du hast eine sogenannte Muskelatonie. Das bedeutet, es ist wie eine Lähmung, damit du deine Träume nicht auslebst. Stell dir mal vor, du träumst, du wärst irgendwie ein Ritter mit Schwert und dann auf einmal fängst du an, durchs Schlafzimmer zu flitzen und überall rumzuhauen. Okay, gut. Also zusammengefasst, warum sind alle Phasen wichtig? Du hast halt die körperliche Regeneration, du hast den Muskelaufbau, du hast das Immunsystem und die Gehirnreinigung. So, du hast emotionale Gesundheit, du hast die Kreativität wird gefördert, das Lernen komplexer Fähigkeiten findet da statt und die Stressverarbeitung. So, und jetzt ist es spannend. Ich habe nochmal zwei kleine Studien rausgeballert, die nämlich von 2009 jeweils sind. Tiefschlafentzug führt zu 40% schlechtere Gedächtnisbildung. Also wenn du den Tiefschlaf quasi entziehst, dann hast du bis zu 40% schlechtere Gedächtnisleistung. Und ebenfalls von 2009 die REM-Schlaf, also wenn du den REM-Schlaf, Repetition Eye Movement Schlafphase, reduzierst, die reduziert die emotionale Reaktivität auf negative Ereignisse um 50%. Das heißt, du stumpfst einfach ab. So, fertig. So, und was stört jetzt die Schlafphasen? Alkohol, ganz klar. Ja, das unterdrückt den REM-Schlaf massivst. Cannabis genauso unterdrückt REM, also ist genauso wie Alkohol einzuschätzen. Koffein. Denk dran, so eine Halbwertszeit von Koffein sind 5-6 Stunden. Ja, das reduziert den Tiefschlaf um bis zu 20%. Das hat nichts damit zu tun, ob du einschlafen kannst oder nicht, sondern die Schlafqualität leidet darunter. Das heißt, Forscher haben herausgefunden, dass Koffein 6 Stunden vor dem Schlaf die Gesamtschlafzeit um bis zu einer Stunde reduziert. So, das nächste, was noch stört, das weißt du aber auch, das ist blaues Licht, also Bildschirm, verzögert das Einschlafen um 30 bis 60 Minuten. Ja, weil es eben die Melatonin-Ausschüttung eben unterdrückt. Und auch hier gibt es Studien, 2 Stunden iPad vor dem Schlaf unterdrücken Melatonin um 55%. Das ist schon heftig. So, und jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten. Und zwar ist mir wichtig, dass du auch selbst tracken kannst. Also welche Track-Möglichkeiten hast du? Du hast Möglichkeit Nummer 1, das ist der Oura-Ring. Das ist die Option, die ich habe. Der ist extrem genau. Dann gibt es das Whoop-Armband. Dann gibt es die Apple Watch, eine Garmin, Fitbit. Vielleicht auch noch weitere. Ich habe jetzt die einfach mal zusammengepackt. Und die ganzen messen halt eben die Gesamtschlafzeit. Deine Schlafphasen werden so geschätzt. Die Herzfrequenz und Herzfrequenzratenvariabilität, die Atemfrequenz und die Bewegung. Und dann gibt es natürlich auch Option 2 noch, weil Schlaf-Apps gibt es dazu, so vom Smartphone oder sowas. Ja, oder subjektive Bewertung natürlich auch, ne? Wie du dich morgens fühlst, wie oft du wach bist und wie lange brauchst du zum Einschlafen und all diese Dinge. Das kannst du natürlich alles, checken. Oder natürlich, das habe ich auch gemacht, du gehst ins Schlaflabor. Da war ich auch schon und habe das Ganze mal gecheckt. So, und jetzt gibt es natürlich, was heißt natürlich, jetzt habe ich dir mal 10 Schlafhygieneregeln zusammengeballert, damit du da wirklich auch umsetzen kannst. So, einen Schluck Wasser genommen. Also, dein Körper hat einen Zirkadianen, so heißt es. Ein Zirkadianen-Rhythmus, sogenannten 24-Stunden-Takt. Und deshalb ist es wichtig, wenn du innerhalb von 24 Stunden dir das vorstellst, die Uhr, dass du so regelmäßig, so konstant wie möglich zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Das heißt, es ist immer wichtig. Ich bin zum Beispiel immer so 22 bis 22.30 Uhr im Bett. Auch am Wochenende. Naja gut, außer ich gehe irgendwo in Clubs, aber das ist ja auch nicht jetzt jedes Wochenende. Aber das ist entscheidend, dass du wirklich deinen zirkadianen Rhythmus beibehältst. Geh jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett, plus minus 30 Minuten. Ich stehe jeden Tag zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende. Da gibt es keine Ausnahme. Du kannst keinen Schlaf nachholen am Wochenende. Du verschiebst höchstens deinen Rhythmus. Dann, nächster Punkt, der zweite von 10, das ist die optimale Schlafzimmertemperatur. Das ist so 16 bis 19 Grad sind da wirklich optimal. Deine Körpertemperatur muss sinken, um einzuschlafen. Kühle Umgebung unterstützt das Ganze. Okay? Also von daher, schau, dass es eher kühl ist in diesem Raum. Die Heizung runterdrehen, kipp deine Fenster, ja, eher kühlende Bettwäsche wie Baumwolle oder Leinen, warme Füße und Socken anhaben, ja, das ist okay. Aber der Raum muss cool sein. Cool Room muss das sein. So, Punkt 3 oder Regel 3, komplette Dunkelheit. Da gibt es keine Diskussion. Schlaf mit Licht, auch mit schwachem Licht, war mit 30% höherem Risiko für Diabetes und Herzerkrankungen verbunden. 30%. Also alle LEDs abklegen, Standby-Dichter, alles. Keine Nachtlichter, Augenmaske als Alternative, Blackout-Vorhänge, Rollos oder was auch immer. Mach die Butze dunkel. Du solltest wirklich deine Hand vor dem Gesicht nicht mehr sehen können. So, Regel 4. Kein blaues 1 bis 2 Stunden vor dem Schlaf. Blaues Licht signalisiert dem Gehirn, es ist Tag und unterdrückt Melatoninproduktion. Du brauchst Melatonin. Das ist das Schlafhormon sozusagen. Also von daher, bitte kein Smartphone, kein Tablet, kein Computer. 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafen gehen. Ja, wenn nötig, dann nimmst du einen Blaulichtfilter aktiviert. Das nennt sich, glaube ich, Night Mode oder Night Shift oder irgendwie sowas. Es gibt auch Blaulichtblockerbrillen. Also die sind orange oder rot getönt. Warmes, gedimmtes Licht abends, Kerzen, Salzlampen, irgendwie sowas in der Art. Also wenn du Bildschirmzeit hast, dann setz entweder eine Brille auf oder mach irgendwie in der Richtung den Blaulichtfilter rein. Regel 5, kein Koffein nach 14 Uhr. Punkt, aus, Ende. Ja. Nach 10 bis 12 Stunden ist er größtenteils abgebaut. Deshalb bitte, echt, lass das. Du kannst vielleicht einschlafen, aber es behindert trotzdem die Schlafqualität oder eben auch die Dinge, die dort passieren. Dann gibt es natürlich auch die versteckten Koffein, jetzt nicht nur in dem Kaffee, ne? Grüner Tee, 30 bis 50 Milligramm, schwarzer Tee, dunkle Schokolade, hat auch immerhin 20 bis 30 Milligramm pro 50 Gramm. Also wenn du abends kein Kaffee trinkst, aber dir die Tafel Schokolade von 100 Gramm reinballerst, bist du auch bei 50 Milligramm Koffein. Das ist wie ein schwarzer Tee. Und Energy Drinks ja auch, ne? 80 bis 150 Milligramm haben die drin. Und auch kein Alkohol als Schlafhilfe. Das ist Quatsch, okay? Voll weg. Nummer 7. Leichte Abendmahlzeit, also so schwere und fettige Mahlzeiten belasten einfach die Verdauung brutals und damit stören sie wieder den Schlaf. Also die letzte große Mahlzeit irgendwo so 3 Stunden vor dem Schlafen. Leichte Abendmahlzeiten, eher so Gemüse, mageres Protein, komplexe Kohlenhydrate, auch nicht besonders scharf essen wegen dem Thema Sodbrennen etc. Also dann gibt es so, wie soll ich das ausdrücken? Ach, ich sag's einfach raus. Ja? Regel Nummer 8, Bewegung, aber nur zur richtigen Zeit. Also Bewegung verbessert Schlafqualität, ja, aber intensives Training zu spät am Tag stört wieder den Schlaf. Ja, also wenn du irgendwie hingehst und sagst, um 20 Uhr gehst du ins Gym und um 22 Uhr ins Bett das, und im Gym dann ordentlich das krachen lassen, das ist einfach too much, ja. Du solltest schon so irgendwie, boah, so 3, besser 4 Stunden vor dem Schlafen gehen mit dem intensiven Training aufgehört haben. Moderates Training, irgendwie so Zone 2 oder sowas, ist bis 2 Stunden vorher noch okay. Und leichte Bewegungen, so wie Spaziergang oder Yoga, kannst du direkt bis vor dem Schlaf machen. Also ich mache das ab und an, dass ich halt Yoga abends mache, vorm Fernseher dann, mit der Brille auf und gehe danach dann ins Bett. Jo, alles klar, wunderbar. Es gibt natürlich aber auch manche Menschen, die abends spät trainieren können und haben damit kein Problem. Das möchte ich einfach dazu sagen. Du musst es ausprobieren. Grundsätzlich ist es eher so, dass es stört. So, und dann ganz wichtig oder wirklich hilfreich ist, wenn du Regel Nummer 9, Entspannungsrituale vor dem Schlafen. Sodass dein Körper dann weiß, oh, jetzt wird es Zeit zum Runterfahren. Ich weiß es nicht. Warm duschen zum Beispiel. Oder lesen, meditieren, Atemübung, Stretching, Yoga, Dankbarkeitsjournal, entspannende Musik, irgendwie sowas oder eine warme Badewanne. Ja. Es ist zum Beispiel eine Studie von 2018 gewesen, das muss ich kurz überlegen. 90 Minuten haben die warm gebadet, und also vor dem Schlafengehen, und die Schlafqualität wurde besser und die Einschlafzeit verkürzte sich um 10 Minuten. Ja, weil du halt schon mal in der Wanne schon mal so runterchillst. Natürlich, ich rede davon, alleine in die Wanne zu gehen, ne? Ist klar. So, Regel Nummer 10. Schlafzimmer nur für Schlaf und Sex. Psst, nicht weiter verraten. Also, dein Gehirn, und das ist wichtig, das ist eine Grundregel in meinem Leben. Wenn du meine Partnerin wärst, ist es eine Grundregel. Im Schlafzimmer wird nicht diskutiert. Es wird kein Fernsehen geguckt, ich will das nicht, ich hatte das mal eine Zeit lang, das ist nett, aber ich will das einfach nicht. Ich will das nicht. Bei mir zu Hause gibt es das nicht, kein Fernseher im Schlafzimmer, keine Arbeit im Bett. Was ich noch nicht ganz so schaffe, ist mit dem Smartphone, da arbeite ich noch dran. Abends schaue ich mir manchmal kurz noch was an und lege es dann weg, aber ganz wichtig ist wirklich, im Schlafzimmer wird nur geschlafen. Ob allein oder zu zweit und miteinander oder allein getrennt, ist jetzt erstmal wurscht, ja? Aber wirklich konditioniere dein Gehirn darauf, im Schlafzimmer ist Ruhe, beziehungsweise diese Themen, ja? Sex oder Ruhe, sage ich jetzt einfach mal so. So, und dann gibt's natürlich noch Situationen, wenn du nach 20 Minuten nicht einschlafen kannst, dann stehst du auf, machst andere Aktivität und kommst wieder zurück, wenn du müde bist. Aber nicht im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer wird wirklich nur geschlafen. Okay? Das sind die 10 Regeln. Halt sie ein. Schnapp sie dir. Fang mit 1, 2, 3 Regeln an. Das hilft. So, dann kommen wir natürlich zu einem weiteren stillen Killer. Das ist chronischer Stress. So, es gibt den akuter Stress, kurzfristige Reaktion auf Bedrohung, Fight or Flight hat man früher mal gesagt, oder heißt es so, ja, Herzfrequenz steigt, Cortisol steigt, Fokus erhöht sich, nach Stress kommt dann die Entspannung. So, das ist gut, das ist absolut gut. Das Schlechte ist aber der chronische Stress. Du hast einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel, haben ganz viele meiner Klienten. Ja, du hast keine echte Bedrohung, aber der Körper reagiert, als ob du eine hättest. Der Arbeitsstress, die finanziellen Sorgen, die Beziehungsprobleme, und es ist kein Ende in Sicht. Und das ist ein richtiger Killer. So, und da gibt es jetzt eine Studie von 2004 zu dem Thema chronischer Stress und Longevity. Die haben es damals die Telomere-Studie genannt. Du weißt noch, die Telomere, das sind die, wie habe ich es genannt, die Plastikkappen auf den Schnürsenkel. Mutter, die chronisch kranke Kinder pflegten, hatten einen höheren wahrgenommenen Stress und damit auch kürzere Telomere. Hochgestresste Mütter hatten biologisch 9 bis 17 Jahre ältere Zellen. Ich kann dir garantieren, viele Selbstständige sind da ebenfalls mit beteiligt. Also ich packe mich ganz klar damit rein in diese Gruppe. in die Gruppe vom chronischen Dauerstress. Mein Vorteil ist ganz klar, dass ich mittlerweile ausreichend Bewegung habe, um diesen Stress immer wieder runterzufahren. Durch den Hund, durch meinen Sport. Ja, also ich bin ja irgendwo jeden Tag zwischen, ich sag mal, 11.000 und 17.000 Schritte unterwegs. Dazu kommt dann eben noch mein Sport, Krafttraining, Ausdauertraining und auch das Yoga, aber das zähle ich nicht als Sport, das ist eher für meine Seelenpflege. Also das ist einfach echt krass, ne? Also da gibt es eine andere Studie, die ging 14 Jahre und mit knapp 70.000 Teilnehmern und hoher psychischer Stress war 27% höheres Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Das ist brutal, ja? Also du hast wirklich, oder arbeitsbedingter Stress, bei über 300.000 Teilnehmern waren das 17% höheres Sterberisiko. Und ganz besonders stark ist das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung mit über 40%. Also schau, dass du deinen Stress reduziert kriegst. Dauerhafter Stress ist furchtbar. Kurzzeitiger Stress, völlig okay, gesund, in Ordnung, passt. Aber Dauerstress, chronischer Stress, furchtbar. Ja, du hast einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel. Das heißt, du hast einen Abbau von Muskelmasse, du hast einen erhöhten Blutdruck, du hast eine erhöhte Bauchfetteinlagerung, du hast ein unterdrücktes Immunsystem, deine Testosteronproduktion wird reduziert und deine Schilddrüsenfunktion wird beeinträchtigt. Also nur Kacke am Laufen. Wirklich nur Kacke. Also von daher, schau, dass du das hinkriegst. Eine beschleunigte Zellalterung, ne? die Telomere sind verkürzt, oxidativer Stress, die mitochondriale Dysfunktion ist so. Und ach, es ist furchtbar für den Körper. Fürchterlich. Okay, also das heißt im Umkehrschluss, bei chronischem Stress hast du einen flacheren Rhythmus. Du hast deine Hormone und alles, ja. Du hast einfach wirklich, wirklich ein deutlich höheres Sterberisiko. Und das ist etwas, muss ich sagen, das ist hart. Das ist echt hart, ja. Da bin ich jetzt im Vierteljahrhundert selbstständig, habe wirklich viel und auch dauerhaften Stress. Und warum? Um Menschen, die da draußen sind, zu helfen, um euch zu helfen, werde ich eher sterben. Das ist schon krass. Das ist schon krass, ja. Na gut, okay. Darf ich für mich erstmal verarbeiten, das Ganze. Wir kommen aber zurück, nicht zu mir, sondern zurück zu der Episode hier. Also, wie gesagt, du kannst das Ganze, wie misst du deinen Stress quasi? Das kannst du dann mit der sogenannten HRV, der Herzratenvariabilität. Das heißt, das ist die Variation zwischen deinen Herzschlägen. Eine hohe HRV bedeutet gute Erholung, niedriger Stress. Das kannst du wieder mit deinem Whoop-Armband, mit dem Ohrring, mit der Garmin, mit dem Elite HRP, also mit einer HRV-App und Brustgurt messen und so weiter. So kannst du halt einfach sehen, okay, wie ist dein HRV? Steigt der kontinuierlich? Ist der kontinuierlich niedrig? Geht da runter und so weiter. Das kannst du alles super testen. Du kannst natürlich auch einen Cortisol-Speicheltest machen. Morgens, mittags, abends, nachts. Quasi so verteilt. Ja, also das sind Möglichkeiten, die ich dir wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen kann. Und ich habe mir jetzt nochmal ein paar Stressmanagement-Taktiken überlegt, beziehungsweise ich wusste sie ja schon, weil das ja in das Just Five for Life-Konzept reingehört. Und zwar gibt es einmal die Meditation, ne, dass du meditierst. Da gibt es viele Studien. Du kannst mit 5 Minuten starten, was dir einfach gut tut, ja, nur auf Atem. Am besten ist es morgens nach dem Aufwachen oder abends vor dem Schlafen. Dann gibt es Techniken wie Atemübung, die Navy Seals Technik, ne, die vier Quadranten Atmung habe ich sie genannt. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Natürlich Bewegung, ja, jegliche Art von Muskelaktivität. Nochmal, jegliche Art von Muskelaktivität reduziert Stress. Du baust Stresshormone ab und setzt Endorphine frei. Punkt. Ich trainiere 6 bis 7 Mal die Woche. Also fast jeden Tag. Und das hilft mir einfach, auch Stress abzubauen. Das sind, ob das, und Bewegung habe ich sowieso jeden Tag mehrfach durch Gassi-Runden mit dem Hund. Ja, also Spaziergänge in der Natur, das ist extrem wirksam. Joggen, Radfahren, Yoga, Krafttraining, aber eben da wiederum nicht zu intensiv, sonst baust du wieder neuen Stress auf. Also bei chronischem Stress gilt es darum, moderate Intensitäten. Ich kann dir das wirklich aus praktischer Erfahrung sagen. Ich habe mich irgendwann so kaputt gearbeitet, dass ich in die Burnout-Klinik gekommen bin. Und eines der Hauptdinge, die dort immer wieder gepredigt wurden, war Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Immer in Bewegung bleiben, das baut Stress ab. Und jeder, der in die Burnout-Klinik kommt, der hat Stress. Aus unterschiedlichsten Gründen, aber er hat Stress. So, dann Technik Nummer 4, habe ich sie genannt, die Naturexposition. Raus in die Natur, geh raus, geh in den Wald spazieren, geh in die Berge, geh wandern, mach im Park oder sonst wo Spaziergänge. Das ist ohne Handy, ohne Musik, nur die Natur, bewusst wahrnehmen. Gerüche, Geräusche und Farben. Am besten 2, 3, 4, 5 Mal die Woche. Wie gesagt, ich mache es 2 Mal am Tag. Sauna. Sauna ist extrem wirksam. Extrem. 2 bis 3 Mal die Sauna, 2 bis 3 Mal Sauna pro Woche reduziert das Herzkreis, das Risiko am Herz-Kreislauf-Tod zu erleiden um 27%. Wenn du 4 bis 7 Mal die Woche in die Sauna gehst, hast du 50% niedrigeres Risiko. Also stell dir mal vor, du gehst 4 bis 7 Mal die Woche in die Sauna, du hast 50% niedriges Risiko. Jetzt weißt du, warum ich eine eigene Sauna zu Hause habe. Wenn du da einen super Tipp brauchst, schreib mir eine Nachricht. podcast@stefan-schlegel.com. So, Sauna nach dem Training reduziert den Cortisolspiegel um 30%, nochmal runter. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Technik 6, Kälteexposition, na ist klar, ne? Eisbaden nach dem also am Ende vom Duschen 30, 90 Sekunden, am Ende schön eiskalt. Ich drehe immer die Wasserleitung aufs Kälteste, egal wo ich bin. Ich sag dir, wenn du auf dem Land irgendwo bist, das wird richtig kalt. Technik Nummer 7, soziale Kontakte, Verbindungen. Soziale Isolation ist so schädlich wie 15 Zigaretten pro Tag. Ist das nicht geil? Soziale Isolation ist so schädlich wie 15 Zigaretten pro Tag. Also raus, lern Leute kennen, geh in Vereine, mach Gruppentreffen, whatever. Geh auf die Meet 5 App oder ich weiß es nicht. Technik 8 ist die Dankbarkeitspraxis. Ja, einfach ein Journal führen, wofür du dankbar bist. Und einfach nur abends 3 Dinge aufschreiben. Das kann so helfen. Bei mir ist es, ich mache das nämlich nicht mit Dankbarkeit, sondern ich schreibe, habe ich ja schon mal erzählt, einer Freundin, wir schreiben uns immer Dopaminblumen. Das heißt, welche Dinge haben wir an dem Tag gemacht, die dafür geführt haben, dass wir Dopamin produziert haben? Herrlich, absolut herrlich. Ist eine andere Episode, habe ich schon mal drüber gesprochen, kann ich dir nur empfehlen. Ich weiß nicht, Episode 320 oder sowas. Also, das heißt, du kannst hier richtig, richtig viel machen. So, damit habe ich schon ganz, ganz viel. Ich habe jetzt noch ganz viel über Hormone etc. aufgeteilt oder aufgeschrieben. Ich würde sagen, ich mache mal eine Zusammenfassung, dass du einfach nochmal alles zusammen bekommst. Also die 10 Schlaf-, Stress- und Hormonprinzipien. Denk dran, 7 bis 9 Stunden Schlaf, das ist nicht verhandelbar. Eine kontinuierliche Schlafenszeit wählen. Eine optimale Schlafumgebung, kein blaues Licht, chronischer Stresskiller, also chronischer Stress meiden. Ja, denk dran, du stirbst definitiv eher. Und such dir tägliche Stressmanagement-Praxen, also Meditation, Atemübung, Bewegung, Natur, irgendwie sowas. Tracke deine HRV, Herzratenvariabilität. Schau, dass du deine Hormone auf natürliche Art optimierst durch Schlaf, Bewegung, Ernährung und Stressreduktion. Dann soziale Verbindungen pflegen und Erholung ist Teil des Trainings. Wie ich schon mal sagte, jeder Profisportler weiß, in der Pause wirst du besser. Nicht irgendwie Attacke, Attacke, Attacke. Also, Schlaf, Stress, Hormone, das sind unsichtbare Faktoren. Ganz klar, das sehen wir ja nicht. Du siehst sie nicht. Aber sie beeinflussen alles. Wirklich alles. Du kannst perfekt essen und trainieren. Wenn du nicht schläfst oder chronisch gestresst bist, wirst du nicht gesund alt werden. Aber die gute, wirklich die gute Nachricht daran ist, und das möchte ich dir einfach mitgeben, du hast die Kontrolle. Kleine Veränderung, konsistente Schlafenszeiten, 10 Minuten Meditation, kein Handy im Bett, haben massive Effekte. Nochmal, du hast es in der Hand. Du bist der Chef, du bist nicht der Sklave deiner Gene. Und in diesem Sinne, bleib effektiv, effizient und nachhaltig. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, dein Stefan.